Thema der heutigen Bibelstunde lautet lebendige Gemeindestrukturen. Gemeinsam für ein Ziel in unterschiedlichen Stellungen. So können wir das gottgewollte Miteinander von Mann und Frau beschreiben. Damit haben wir uns in den letzten beiden Bibelstunden beschäftigt. Gemeinsam für ein Ziel in unterschiedlichen Stellungen. Das gibt es auch in der Gemeinde, nämlich in den Gemeindestrukturen mit Ältesten und Diakonen. Und bevor wir zu dem Bibeltext von heute in 1. Timotheus 3 kommen, möchte ich mit euch gerne ein Gesamtbild von biblischen Gemeindestrukturen entwickeln, indem wir uns verschiedene Bibelstellen anschauen. Und dazu schauen wir zunächst die Jerusalemer Urgemeinde an. Es war ja so, als in Jerusalem das große Pfingstfest war, da Petrus seine Predigt gehalten hatte, da haben sich 3000 Menschen auf einen Schlag bekehrt. Es war eine riesige Erweckung. Es kamen noch mehr Menschen zum Glauben. Täglich tat der Herr Menschen dazu, die gerettet werden sollten. Es waren dann plötzlich 5000 Menschen. Und das war gigantisch, wie die Gemeinde dort gewachsen war. Und jetzt zeichnete die Gemeinde sich nicht nur dadurch aus, dass sie gemeinsam an den einen Messias, an den einen Herrn Jesus geglaubt haben, sondern die Gemeinde zeichnete sich auch dadurch aus, dass man füreinander sorgte. Und beim Sorgen füreinander, da ist es zu einem Problem gekommen. Die griechischen Witwen, die wurden irgendwie benachteiligt und dann kam es zum Streit. Und in dieser Situation, da lesen wir Folgendes in Apostelgeschichte 6, die Verse 2 bis 4. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Auch wenn hier die 7 nicht explizit als Diakone bezeichnet werden, Diakonos, griechisch, bedeutet Diener, können sie doch als Vorläufer von den späteren Diakonen angesehen werden. Übrigens, wir sehen hier die 7, die sollten an den Tischen dienen und wir verknüpfen damit häufig Essensausgabe, dass sie Essen verteilt hätten. Aber die Tische, die sind wahrscheinlich anders zu interpretieren, nämlich wir kennen das von der Tempelreinigung. Wo Jesus im Tempel war, da stieß er die Tische der Händler und Wechsler um. Also die haben damit Geld hantiert. Und genauso kann man hier wahrscheinlich auch die Tische interpretieren, dass die Jerusalemer Gemeinde Geld gebracht haben zu den Aposteln und dann musste das Geld auch irgendwie verteilt werden an die Bedürftigen und dass man Geld verteilt hat an die Witwen, die sich dann mit dem Geld Essen kaufen konnten. Das hat übrigens der Pastor von Genf rausgefunden, von der Aktion Biblik Genf, der hat da seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Und ich habe euch die Doktorarbeit jetzt in 2 Sätzen zusammengefasst. Wir sehen hier, die 7, die sind dazu da gewesen, um die Apostel zu entlasten. Die Apostel, die haben gesagt, wenn wir keine Entlastung haben, dann müssen wir irgendwie unsere Kernaufgabe vernachlässigen und das ist nicht gut. Und da sind eben dann die 7 gewählt worden, dass sie die Apostel entlastet haben. Ein weiterer Punkt, der für das große Bild wichtig ist, ist, dass es auch Zeiten in einer Gemeinde geben kann, wo es keine Ältesten gibt. Wir sehen das nämlich in der Apostelgeschichte, der Apostelgeschichte 13, da werden ja Paulus und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia für den Gemeindedienst, Gemeindegründung, Missionsdienst ausgesandt. Und dann passiert Folgendes, Gemeinden wurden gegründet und Paulus und Barnabas sind weitergezogen. Und erst auf dem Rückweg von der Missionsreise in Apostelgeschichte 14 sehen wir, dass Paulus und Barnabas dann Älteste eingesetzt haben. In Apostelgeschichte 14, 21 bis 23, da lesen wir Folgendes. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie, sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Also wir sehen, es gab eine Zeit, wo die Gemeinde in einer missionarischen Situation ohne Älteste war und dann etwas später haben Paulus und Barnabas Älteste eingesetzt. Und genauso war das auch auf Kreta. Da war der Paulus mit dem Titus unterwegs, das lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, sondern das müssen wir aus dem Titusbrief herausarbeiten. Und die haben Gemeinden gegründet und erst zu einem späteren Zeitpunkt wurden dann Älteste eingesetzt. Dem Titus schreibt der Paulus in Titus 1, Vers 5, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wir hier leben nicht mehr in einer missionarischen, pioniermissionarischen Situation. Wir leben in einer bestehenden Gemeinde. Aber manchmal ist es auch in bestehenden Gemeinden so, dass die rückläufig sind und man plötzlich in die Situation kommt, dass man keine fähigen Ältesten mehr hat, die den Dienst ausüben können. Und dann ist es hilfreich, wenn man nicht aus der Not heraus irgendjemand als Ältesten einsetzt und sagt, ja, wir haben halt niemand, sondern dass man schaut, wie kann man diese schwierige Zeit überbrücken, bis man dann wieder geeignete Älteste hat. Also da kann man eine Übergangsleitung einsetzen. Das biblische Ideal ist natürlich, dass eine Gemeinde von einer Mehrzahl von Ältesten geleitet wird, wobei die Ältesten Männer sein sollen. Damit haben wir uns in der letzten Bibelstunde schon beschäftigt. Und jetzt ist es so, wenn eine Gemeinde eine gewisse Größe erreicht hat, dass die Ältesten je nachdem so viel zu tun haben, dass sie gar nicht mehr alle Leitungsaufgaben wahrnehmen können und dann brauchen sie Entlastung. Und in so einer Situation ist es gut, wenn Diakone eingesetzt werden. Das sind Leute, die für bestimmte Bereiche eine Verantwortung übernehmen können. Und es können nicht nur männliche Diakone, sondern auch weibliche Diakoninnen eingesetzt werden. So eine Gemeinde haben wir in Philippi gehabt. Da sehen wir, dass die Gemeinde gegründet worden ist. Wir lesen von der Gründung in Apostelgeschichte 16 und etwa 10 Jahre später, plus minus, da hat der Paulus den Philipperbrief geschrieben. Das heißt, die Gemeinde war eine etablierte Gemeinde und in der Begrüßung beim Brief, da schreibt der Paulus Folgendes, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also hier sehen wir so eine gewachsene Gemeinde, wo Älteste und Diakone hat. Für das große Bild ist mir eins ganz wichtig im Blick auf die Gemeindestrukturen. Die Bibel, die kennt ein Idealbild. Mehrere Älteste und je nachdem auch Diakone. Aber die Bibel, die kennt genauso auch die Dynamiken im Gemeindebau. Wenn eine Gemeinde erst im Aufbau ist, dann muss es da noch keine Ältesten geben. Es gibt die missionarischen Zeiten, wo Gemeindestrukturen erst noch aufgebaut werden müssen. Und es gibt Gemeindestrukturen, die im Laufe der Zeit verändert werden müssen. Und es gibt auch die Zeiten, wo Gemeindestrukturen wie zerbrechen und es dann irgendwann wieder einen Neuaufbau braucht. Das zum großen Bild. Und nun kommen wir zum eigentlichen Text von heute, 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13, zunächst einmal bis Vers 7. Da schreibt der Paulus Folgendes: Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunksucht ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Hier in diesem Abschnitt ist von dem Aufseherdienst die Rede. Der Begriff Ältester taucht hier überhaupt nicht auf. In der Luther-Übersetzung, da steht für Aufseherdienst das Bischofsamt. Und wenn man jetzt sich fragt, ja, was ist das Bischofsamt, der Aufseherdienst? Warum habe ich das hier Älteste genannt? Kann man Aufseherdienst und Älteste gleichsetzen? Ja, bei den Ältesten und bei den Aufsehern handelt es sich um ein und dieselbe Personengruppe. Das wird nämlich deutlich in Apostelgeschichte 20, ab Vers 17. Da ist es so, dass der Apostel Paulus die an einer Begebenheit die Ältesten von Ephesus ruft. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20, Vers 17. Und genau dieselbe Personengruppe, die in Vers 17 Älteste genannt werden, werden in Vers 28 als Aufseher bezeichnet. Also da wird es ganz eindeutig klar, die Aufseher und die Ältesten sind ein und dieselbe Personengruppe. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Begriffen? Ältester, damit kann man wie die Stellung oder das Amt innerhalb einer Gemeinde bezeichnen, das ist die oberste Führungsebene sozusagen. Und mit Aufseherdienst, da ist mehr die Funktion im Blick. Was machen denn die Ältesten? Die haben die Aufsicht über die Gemeinde, die schaut zu, dass es der Gemeinde möglichst gut geht und die sich in die richtige Richtung entwickeln kann. Also Ältester ist mehr der Stellungs- oder Amtsbegriff und Aufseher ist mehr der Tätigkeitsbegriff. Und jetzt heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 1, dass wer den Aufseherdienst, den Dienst als Ältester anstrebt, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, oder statt vortrefflich kann man auch übersetzen eine schöne oder eine ehrenhafte Tätigkeit. Und jetzt ist es einfach so, da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn man schon mehrere Jahre als Ältester tätig ist in einer Gemeinde, dann weiß man, dass dieser Dienst nicht nur schön und leicht ist, sondern dieser Dienst ist manchmal auch nervenaufreibend und zeitintensiv und manchmal auch nervig, weil sie ist, die eigenen Nerven auch beansprucht. Manchmal hat man es mit widerspenstigen Leuten zu tun und dann ist es einfach, manchmal auch ein Dienst, worüber man stöhnen muss. Und die Verantwortung zu haben, die Herde Gottes zu weiden, das ist eine große Verantwortung. Solches lehrt uns auch die Heilige Schrift. Wenn man gerade in dem Abschnitt von der Apostelgeschichte 20 liest, wo der Apostel Paulus die Ältesten von Ephesus nochmal zu sich ruft, da sagt der Paulus auch, hört gut zu, ich sehe es schon voraus, auch aus eurer Mitte werden Leute herauskommen, die sind wie Wölfe im Schafspelz und da werdet ihr mit zu kämpfen haben. Es ist nicht nur einfach der Ältestendienst. Und gerade deshalb, weil der Ältestendienst seine Herausforderungen mit sich bringt, ist es ganz wichtig, dass die ganze Gemeinde auch hinter dem Ältestenrat im Gebet steht. Das ist was vom Wertvollsten, wo man machen kann, wenn man für die Ältesten und auch für all diejenigen, die in der Verkündigung stehen, betet und Gott um Gnade und Weisheit bittet, dass die rechten Entscheidungen und Wege eingeschlagen werden können. Und jetzt ist es doch interessant, dass der Paulus hier in 1. Timotheus 3 schreibt, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, eine schöne Tätigkeit, eine ehrenvolle Tätigkeit. Und dass Paulus nicht schreibt, der strebt ein mühsames Amt an. Das schreibt der Paulus eben gerade nicht, sondern der schreibt, das ist eine vortreffliche Tätigkeit. Warum? Ich bin eben auch schon mehrere Jahre als Ältester in der Gemeinde tätig. Ein Pastor ist ja nichts anderes wie ein bezahlter Ältester. Und etwas vom Schönsten, was ich als Ältester in der Gemeinde erleben kann, ist das Miteinander dienen als Ältester im Ältestenkreis. Was bedeutet ein Ältester in der Gemeinde sein? In 1. Petrus 5, die ersten vier Verse, da macht der Petrus deutlich, dass Älteste eigentlich die Aufgabe haben, die Herde Gottes zu weiden. Also ein Hirtendienst ist die Aufgabe vom Ältestenrat. Und wie vollbringt man diese Aufgabe? Unter der Aufsicht, unter der Führung vom Oberhirten Jesus Christus. Eigentlich sind ja die Ältesten gar nicht die letzte Instanz von der Gemeinde, sondern Jesus Christus ist der Oberhirte. Und als Älteste, da ist man einfach ein Unterhirte von Jesus Christus. Und genau dieses zu erleben, wie Jesus, der Oberhirte, die Gemeinde führt und leitet, da sind die Ältesten am nächsten dran. Und wir hier in der Axiom Biblik, Bernd, der Joel kann das bezeugen und der Thomas und der Markus aus ihrer Vergangenheit auch, da haben wir das in den Ältestensitzungen immer so gehandhabt und machen das auch immer noch so und wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass die erste Stunde dazu bestimmt ist, auf das Wort Gottes zu hören. Und dann vor allem der Austausch über die Gemeinde. Wo gibt es Dinge, die uns Freude machen, wo Gott gewirkt hat, wo es eine Gebetserhörung gab, wo Gott in besonderer Weise gewirkt hat, wo sind Dinge, wo einfach der Schuh drückt, wo es nicht gut läuft. Und dann bringt man all das Gemeinsame vor Gott. Und indem wir so viele Dinge da zusammentragen, die Gemeinde vor Gott im Gebet tragen, das ist unglaublich schön, weil wir da miterleben in einer großen Breite, wie Gott vielfältig am Werk ist in der Gemeinde und wie Jesus seine Gemeinde baut, wie der Oberhirte seine Schafe führt und weitet. Und das ist einfach was Wunderschönes. Klar, die Mühen, die gehören auch dazu zum Ältestenamt, aber das Schöne, das Vortreffliche, das überwiegt, weil man mit dem Oberhirten zusammen unterwegs sein kann. Im Petrustext, da wird ja der Ältestendienst als Hütende der Herde Gottes bezeichnet. Und jetzt könnte man sich Gedanken machen, was gehört alles dazu zum Weiden der Herde Gottes? Da gehört ganz klar das Ernähren, geistliche Nahrung geben mit dazu. Da gehört der Schutz mit dazu, dass man auch mal Stellung nimmt, wenn man Gefahr läuft, ihr Lehren auf den Leim zu gehen. Da gehört die Pflege, die Diakonie mit dazu, da gehört das Führen und Leiten mit dazu. Und dann könnte man über jeden Punkt das ein bisschen ausführen, lange ausführen, aber das mache ich heute Abend nicht. Aber mir ist eins wichtig noch darauf hinzuweisen, in Vers 3, 1. Petrus 5, Vers 3, da sagt der Petrus ganz deutlich, dass die Ältesten ihren Dienst machen sollen, nicht als Herrscher der Gemeinde, nicht von oben herab, sondern als Vorbilder. Und gerade weil das Vorbildsein als Ältester so etwas Wichtiges ist, kann man auch nicht jeden Mann einfach so als Ältesten wählen, sondern diejenigen, die zur Wahl stehen, die müssen im Vorfeld auch geprüft werden. Die müssen in das Leben, man muss hineingeschaut werden, wie lebt so ein Mann. Und in 1. Timotheus 3, ab Vers 2, da ist eine ganze Reihe aufgelistet, was so ein Ältester alles an Qualitäten mitbringen sollte. Ich will nicht auf alle Qualitäten eingehen, das wird den Rahmen sprengen. Aber auf zwei Sachen möchte ich besonders eingehen. Das erste ist, er soll fähig sein zu lehren. Im Griechischen steht da das Wort Didaktikos. Und der neutestamentliche Professor, wo ich hatte an der STH, der hat uns ganz interessant gesagt, was das eigentlich bedeutet. Damit ist nicht gemeint, dass ein Ältester ein Besserwisser sein soll, der immer anderen sagen kann, wo es lang geht und auch sagen kann, was die anderen alles falsch machen. Das meint nicht lehrfähig zu sein, sondern das griechische Wort, das meint zunächst einmal, dass man es selber gelernt hat. Weil erst wenn man gelernt hat, kann man auch lehrfähig sein. Also dieses lehrfähig sein bedingt auch das lernfähig sein. Und was genau muss man gelernt haben? Muss man dazu ein Theologiestudium abgeschlossen haben und Griechisch und Hebräisch können und dann die richtige Dogmatik und Hermeneutik und die besten apologetischen Fähigkeiten haben? Das ist schon recht, wenn man das gemacht hat, aber das ist damit nicht unbedingt gemeint, sondern wichtig ist, dass ein Ältester geprägt ist von der gesunden Lehre. In Titus 2, Vers 1, da tut Paulus die Lehre als eine gesunde Lehre oder besser noch übersetzt als eine heilsame oder eine gesund machende Lehre bezeichnen. Und von einer gesund machenden Lehre muss man wie geprägt sein, um Ältester sein zu können. Es gibt nämlich viele Christen, die sind irgendwie krank in ihrem Denken. Die haben ein krankes Gottesbild. Die haben nur den strengen Gott vor Augen. Nach dem Motto, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Und da ist man geprägt einfach von der Angst vor Gott. Gott ist nur der strenge Richter und wenn ich falsch bin, dann ist gerade nicht gut. Aber es gibt auch noch ein anderes krankhaftes Gottesbild, dass man nur den lieben Gott vor Augen hat, dass man denkt, Hauptsache ich bin gerettet, ich habe mich ja bekehrt und jetzt kann ich leben, wie ich will. Christen sind nicht besser, Christen sind nur besser dran. Das ist auch ein falsches Gottesbild, so, dass man so ein Laissez-faire-Christentum hat. Zum Christsein gehört ganz klar auch dazu, dass wir nach der Heiligung trachten und dass Jesus uns verändern will. Als Christen, da haben wir Christus in uns, da haben wir den Heiligen Geist, wo Gott uns auch verändern will. Also ein falsches Gottesbild, das ist nicht gut. Genauso kann es auch sein, dass manche Christen an einem falschen Selbstbild kranken. Der eine, die sind sehr überheblich, die sind sehr stolz und tun dann mit ihrem Hochmut, weil sie immer alles besser wissen wie die anderen und die anderen schlecht machen, andere verletzen. Ich bin der Beste, ich brauche niemand und würden die anderen sich ein Stück von mir abschneiden. Das ist ein falsches Bild, wo man von sich selbst haben kann. Aber genauso falsch ist, wenn man sich von den Minderwertigkeitsgefühlen bestimmen lässt. Ich bin doch niemand, ich kann doch nichts, ich habe nichts, für was braucht es mich überhaupt? Das ist auch ein falsches Selbstbild. Und wenn jemand so geprägt ist, der ist nicht geeignet für ein Ältestenamt, weil er ist nicht geprägt von der gesunden Lehre und da braucht es eine Umprägung. Und ein krankhaftes Bild können wir auch haben im Hinblick auf die Welt, in der wir leben. Da gibt es Menschen, Christen, die meinen, ach, die Welt, die vergeht ja sowieso und jetzt hole ich einfach das Beste aus der Welt für mich heraus und habe jetzt noch meinen Spaß und ich erwarte dann Gottes neue Welt. Also das ist falsch, aber genauso falsch ist es auch, wenn Gläubige denken, oh, wir als Gläubiger haben ja den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und jetzt muss ich da bei der Klimaideologie voll mitmachen und muss mich dafür einsetzen, dass die Schöpfung gerettet wird. Nee, die Erde, die vergeht einmal. Also das wäre genau auch noch falsch. Und da ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, als Älteste kommen nur Männer in Frage, die geprägt sind von der gesund machenden Lehre, die selbst gesund geworden sind im Glauben, die nicht dazu einem Extrem irgendwie neigen und da auf der einen Seite vom Ross runterzufallen drohen, sondern die eine gute biblische Ausrichtung haben, wo Jesus im Zentrum steht. Weil, wenn man von dieser gesund machenden Lehre geprägt ist, kann man eben auch wieder anderen helfen, Gläubigen wie noch Nichtgläubigen, dass sie gesund werden im Glauben beziehungsweise überhaupt erst zum rechten Glauben kommen. Also die gesunde Mitte vom Glauben, die muss man haben. Also so viel zum Thema fähig sein zum Lehren. Und dann ein weiterer Punkt, wo ich drauf eingehen will, ist, da steht Mann einer Frau, und dann im Vers 4, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Heißt das, dass ein Ältester unbedingt verheiratet sein muss und unbedingt wohlerzogene Kinder haben muss? Und ohne Kinder, da hat man Pech, dann kann man sicher kein Ältester werden. Nun, ich denke, das wäre eine falsche Interpretation. Warum? Weil der Paulus selbst in 1. Korinther 7, Vers 7 sagt, ich wünschte, dass alle so wären wie ich. Und er sagt, das im Hinblick auf seine Unverheiratetsein. Der Paulus war ja unverheiratet und konnte so sehr viel fruchtbarer für das Reich Gottes wirken, weil er nicht auf Frau und Kinder Rücksicht nehmen konnte. Deshalb konnte er auch so viele Missionsreisen machen und so weiter. Und wenn der Paulus jetzt da schreibt, ich wünschte, alle wären so wie ich, dann würde er ja damit wünschen, ich wünschte, dass es keine Ältesten gäbe. Wenn er dann so, also das, von daher wäre das eine falsche Interpretation, wenn wir sagen würden, ein Ältester muss unbedingt verheiratet sein und muss wohlerzogene Kinder haben. Aber wie müssen wir das dann verstehen, dass der Paulus, was der Paulus hier sagt? Nun, wir müssen das im großen Kontext verstehen, im großen Kontext von der Vorbildsfunktion, die ein Ältester hat. Und wenn Paulus hier die Ehe anspricht, Mann einer Frau, da geht es darum, dass der Mann im Blick auf die Ehe vorbildlich sein soll. Mann einer Frau. Im Griechischen, da steht da der Zahlenbegriff, also 1, 2, 3, also nur eine Frau soll ein Ältester haben. Mit anderen Worten sagt der Paulus, im Blick auf seine Sexualität muss ein Ältester ein Vorbild sein und sich durch die Treue zu seiner einen Frau auszeichnen. Das ist eine Voraussetzung für den Ältestendienst. Nicht noch irgendwelche Affären und auch nicht Pornografie und so, sondern Mann einer Frau. Und wenn der Ältestenkandidat noch nicht verheiratet ist, dann gilt auch hier ein vorbildliches Verhalten, dass er sich auch in der Treue zu seiner zukünftigen Frau auszeichnet und nicht schon irgendwelche Affären da im Vorhinein hat, sondern bis zur Ehe soll er sexuell enthaltsam sein. Und jetzt die Frage mit den Kindern, wie ist das da zu verstehen? Wenn ein Ältester seine Kinder in Unterordnung halten soll, heißt das, ein Ältester soll Kinder haben, die total verängstigt und eingeschüchtert sind, weil sie eine Kadavergehorsam an den Tag legen sollen. Und wenn sie nicht gehorsam sind, müssen sie gerade mit einer übermäßigen Strafe rechnen? Sicher nicht. Denn Älteste sind ja Vorbilder der Herde. Und sie sollen nicht als Herrscher der Herde auftreten. Und wenn ein Ältestenkandidat Kinder hat, dann sollte er den Respekt der Kinder haben. Also der Vater soll den Respekt der Kinder haben. Und wie hat man den Respekt der Kinder? Auf der einen Seite, wenn man die Kinder mit Liebe erzieht, aber gleichzeitig auch Autorität ausstrahlt. Klar auch sagen kann, da geht's hin, aber in lieber Art und Weise. Im Epheser 6, da schreibt der Paulus an die Väter, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Denn durch den Zorn ist es ja so, wenn man Kinder zum Zorn reizt, da kann man ja, die Kinder auch wie verlieren, da kann man den Respekt und die Autorität verlieren, weil man sie ungerecht behandelt und so soll es nicht sein. Ein Kandidat, der autoritär die Kinder erzieht, also mit Macht und einfach seine Machtstellung ausnutzt, der hält die Kinder nicht in Unterordnung, sondern der hält die Kinder in Unterdrückung. Und diesen Unterschied müssen wir machen. Unterordnung ist, wo man durch Liebe und Autorität den Respekt auch verdient und man sich freiwillig einordnet in die Autoritätsstrukturen Gottes. Und wenn man autoritär die Kinder erzieht oder autoritär eine Gemeinde leitet, einfach aufgrund der Machtstellung, die man hat, dann ist das Unterdrückung und nicht im Sinne von Gott. wenn jemand autoritär seine Kinder erzieht oder sich sonst so verhält. So jemand kommt nicht in Frage als Ältester. Übrigens ist es interessant, dass Paulus gerade in dem Zusammenhang mit den Kindern ganz allgemein sagt, dass er dem eigenen Hause gut vorstehen soll. In der Antike ist es ja so gewesen, dass zum Haus nicht nur die Kernfamilie dazugehört hat, Vater, Mutter und die Kinder. Übrigens, die Römer haben ja ihren Kindern lustige Namen gegeben. Es gab den Primus, den Secundus, den Tertius, den Quartus. Also der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, die sind nicht so einfallsreich gewesen mit den Namen. Aber das ist nur in manchen Familien vorgekommen. Andere konnten sich auch sinnvollere Namen ausdenken. Aber das nur am Rande, ist mir gerade so eingefallen, zur römischen Familie und der Antike. Wichtig ist mir zu sagen, zum Haus in der Antike, da hat nicht nur die Kernfamilie dazu gehört, sondern auch die Knechte und die Sklaven und die Tagelöhner, die in der Landwirtschaft oder im Betrieb mitgearbeitet haben. Und wenn der Paulus hier sagt, ein Ältester soll dem Hause gut vorstehen, da können wir auch sagen, der soll seinem kleinen Unternehmen gut vorstehen. Der soll ein Vorbild sein an seinem Arbeitsplatz. Und das wäre quasi die moderne Übertragung. Es ist auch wichtig, dass man ein Vorbild ist überall, wo man ist. Ob in der Familie, ob am Arbeitsplatz oder sonst wo. Wir kommen nun zu den Diakonen, 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Da schreibt der Paulus: Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielen Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Bei dieser Auflistung möchte ich überhaupt auf kein Detail bei den Qualifikationen eingehen, sondern lediglich auf den Vers 11 zu sprechen kommen. Hier taucht mitten in der Aufzählung von den Qualifikationen, die die Diakone mitbringen sollen, plötzlich die Frauen auf. Ein Satz über die Frauen. Wer ist mit diesen Frauen in Vers 11 gemeint? Sind damit die Frauen der Diakone gemeint? In der alten Schlachterübersetzung, da steht tatsächlich ihre Frauen. Aber das steht einfach in der alten Schlachterübersetzung. In den im griechischen Grundtext steht das überhaupt nicht. Und das wäre auch komisch, wenn da die Frauen der Diakone gemeint wären, denn bei den Ältesten, bei den Qualifikationen von den Ältesten, da steht nichts über das geschrieben, dass die Frauen von den Ältesten diese Qualifikationen mitbringen sollen. Und wenn dann plötzlich die Diakone höhere Qualifikationen brauchen, weil die Frau auch noch qualifiziert sein muss, und bei den Ältesten spielt das nicht so eine Rolle, das wäre sehr komisch. Also diese Interpretation halte ich für unwahrscheinlich. Also die stimmt nicht. Damit sind nicht die Frauen von den Diakonen gemeint. Eine andere Möglichkeit ist, dass damit weibliche Diakone, also Diakoninnen, gemeint sind. Und diese Interpretation halte ich für möglich. Denn in Römer 16, Vers 1, da ist die Rede von der Phöbe. Und die Phöbe wird in Römer 16, Vers 1 als eine Dienerin der Gemeinde in Kenchlea bezeichnet. Und im griechischen Grundtext steht da Diakonos. Diakonos ist die männliche Form für Diener. Und das ist interessant, wenn da die männliche Form steht, dann hat die Phöbe nicht gesagt, ich nehme jetzt eine Stellung ein und die Gender-Agenda, die nehme ich ein bisschen vorweg, sondern da ist es vielmehr als Dienstbezeichnung, als ein Dienstbegriff zu sehen. Und von daher können wir ganz klar sehen, im Neuen Testament, in der Gemeinde in Kenchlea, da gab es eine Diakonin, einen weiblichen Diakon. Und weibliche Diakone sind zweifelsfrei möglich, weil Paulus einfach das Lehren den Frauen verboten hat im Gemeindekontext. Und da geht es vor allem um das Ältestenamt, also dieses autoritative Lehren, das soll den Ältesten vorbehalten sein. Und bei den Aufgabenbeschrieb für die Diakone, da steht nichts, dass die Diakone sowas haben möchten, sollen. Und deshalb sind weibliche Diakone von der Bibel her ganz klar möglich. Aber ich denke, am wahrscheinlichsten ist es, wenn wir die Frauen, die hier in Vers 11 erwähnt werden, als Frauen von den Ältesten wie auch von den Diakonen ansehen. Man muss sich das strukturell ungefähr so vorstellen: Der Paulus tut zuerst die Qualifikationen von den Ältesten ausführen und dann die Qualifikationen von den Diakonen, und dann sagt er, die Frauen aber sollen so und so sein, und meint dann die Frauen sowohl von den Ältesten und Diakonen. Und das ist eigentlich was sehr Einleuchtendes, wenn da Menschen sind, Männer, die einen geistlichen, wichtigen Dienst ausüben. Und dann haben die plötzlich eine Ehefrau, die tut gar nicht geistlich leben und ist geistlich überhaupt kein Vorbild. Und als Ehepaar, da ist man ja biblisch gesehen ein Fleisch. Und dann wird es einfach in der Gemeinde sehr schwierig. Und deshalb sagt der Paulus, es ist wichtig, dass die Ehepartner, dass man sich die auch anschaut. Die sollen auch vorbildlich leben. Und nachdem Paulus da die Frauen erwähnt hat, geht er ja nochmal auf die Diakone zu reden. Ab Vers 12, die Diakone sollen nicht jedermann einer Frau sein und so weiter. Und da sind dem Paulus einfach noch weitere Dinge eingefallen, die er mit aufnehmen wollte bei den Diakonen und wo er verpasst hat, im Vorfeld zu sagen. Ungefähr so kann man sich das strukturell vorstellen. Doch jetzt die wichtige Frage: Was sind die Aufgaben von den Diakonen? Bei den Ältesten, da haben wir gesehen, der Hirtendienst ist der Dienst, wo die Ältesten haben. Und in der Bibel, da finden wir im Hinblick auf die Diakone keine einzige Bibelstelle, die beschreibt, das ist der Dienst von den Diakonen. Das Einzige, was wir haben, ist in Apostelgeschichte 6 mit den Siebenern, mit dem Siebenerkreis, wo die Apostel eingesetzt haben. Und sie sollten die Apostel entlasten, damit der Apostel sich auf den wichtigen Dienst vom Gebet und vom Dienst am Wort fokussieren konnten. Aber interessant, an dieser Stelle werden die Diakone nicht Diakone genannt, sondern einfach die Sieben. Also wir haben von daher einfach das Beispiel, aber da werden die Sieben nicht Diakone genannt. Das griechische Wort Diakonos, Diakon, das heißt nichts anderes als Diener. Werden in einer Gemeinde bestimmte Personen eingesetzt, um einen Dienst auszuüben, um die Ältesten zu entlasten, dann kann man so eine Person als Diakon bezeichnen. Wir haben ja unser Mitgliederhandbuch, was sich zurzeit in Überarbeitung befindet, und da ist auch die Rede von Dienstverantwortlichen. Und in dem Abschnitt, wo von Dienstverantwortlichen steht, die Rede ist, da steht unter anderem auch, dass das die Funktion eines neutestamentlichen Diakons ist. Also wenn jemand einen Dienstbereich dort die Verantwortung übernimmt, da kann man sagen, so jemand ist ein Diakon. Wir in unserer Gemeinde, wir haben nicht den Dienstbereich von Hilfestellung für die Witwen, aber wir haben ganz viele andere Dienstbereiche in der Kinder- und Jugendarbeit, im Sieglistdienst, in der Technik, in der Musik und so weiter. Und eigentlich könnte man da auch von Diakonen reden, aber wir haben das jetzt noch nicht bei uns so explizit als Diakone benannt. Und vielleicht gibt es auch hier und da auch noch Bereiche, wo man wie neu überdenken muss. Ist es hier oder da nicht auch sinnvoll, wenn man sich als Ältestenrat Entlastung sucht und dann jemand Neues auch einsetzt, um für einen Bereich Dienstverantwortung zu nehmen. Gemeinsam für ein Ziel in unterschiedlichen Stellungen. Mit diesem Satz bin ich eingestiegen in den heutigen Abend und ich will ihn hier nochmal aufgreifen. Gemeinsam, das bedeutet, nicht nur die Ältesten müssen in der Gemeinde schaffen. Gemeinsam, das bedeutet auch nicht nur die Ältesten und die Diakone müssen in der Gemeinde arbeiten. Gemeinsam, das bedeutet jeder. In 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gott hat jedem Gemeindeglied, jedem Christen mindestens eine Gabe gegeben. Und da gilt es, diese Gabe einzusetzen, damit wir miteinander zum Bau der Gemeinde beitragen. Und wir wollen unsere Gaben einsetzen in ganz unterschiedlichen Stellungen in der Gemeinde. Als Älteste, als Diakone, als gewöhnliches Gemeindeglied und wollen nicht denken, weil ich nicht der bin und weil ich nicht die Position habe, deshalb kann ich nicht und bin ich nichts und so, sondern wir wollen miteinander zum Bau der Gemeinde uns einsetzen. Uns als Ältestenschaft ist eins ganz wichtig, nämlich das Gemeinsame. Die Einheit, der Friede, das ist uns etwas ganz Wertvolles. Wir wollen in der Gemeinde nicht die Gleichmacherei, jeder auf derselben Stufe, sondern wir wollen die Einheit und die Ergänzung. Und damit wir das leben können, die Einheit in der Ergänzung, dafür braucht es gute Strukturen in der Gemeinde. Und hin und wieder braucht es dafür auch die Neustrukturierung der Gemeinde. Warum? Weil wir als Gemeinde ein lebendiger Organismus sind und keine tote Institution. Wir brauchen dynamische, wir brauchen lebendige Gemeindestrukturen, wo sich am Ideal von der Bibel ausrichtet. Amen. Joel, willst du noch mit uns beten?